ersten 2 Jahre bist du ständig krank. Dann auch ganz oft das Thema Personalmangel, weshalb du dann dein Kind dort nicht abgeben kannst oder früher abholen musst. Das heißt, ständig klingelt das Telefon. Das haben wir auch oder habe ich auch selber, wo ich selber sagen muss, wenn ich Arbeitnehmer wäre, dann wäre ich ein No-Go.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast. Hier unterhalte ich mich mit regionalen Persönlichkeiten und möchte wissen, was sie antreibt, was ihre Motivation ist, wie sie alltägliche Herausforderungen meistern und nie den Mut verlieren, immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Meine heutige Gästin ist eine Frau, die Verantwortung übernommen hat für ein Familienunternehmen, das sie in die Zukunft des Verlagswesens führt. Aufgewachsen ist sie in einer Unternehmerfamilie, hätte ihr Weg danach aber auch in viele Richtungen gehen können. Trotzdem hat sie sich dazu entschieden, das Erbe ihrer Familie weiterzuführen. Eine Entscheidung, die nicht nur eine Chance geboten hat, sondern auch einige Herausforderungen mit sich bringt. Der Generationenwechsel in Familienunternehmen ist oft ein Balanceakt zwischen Bewahrung, aber auch Innovation. Ich möchte heute von ihr erfahren, was sie motiviert hat, ins Familienbusiness einzusteigen, welche Hürden sie begegnet und wie sie es geschafft hat, ihren eigenen Weg als Geschäftsführerin zu finden. Natürlich interessiert mich darüber hinaus auch, wie sie es meistert, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Denn neben ihrer unternehmerischen Verantwortung bleibt sie auch immer tief in der Familie verwurzelt. Ich freue mich, euch unsere heutige Gästin vorzustellen. Herzlich willkommen, Susanne Tack.
Ja, vielen Dank. Es geht ja runter wie Öl.
Susi, es freut mich sehr, dass du da bist.
Danke.
Bevor wir gleich
Einladung.
In unsere gemeinsame Folge starten, darf ich dir ein Rodeos Mineralwasser anbieten?
Ja, bitte.
Wie magst du es denn am liebsten?
Still tatsächlich, ja.
Still, alles klar. So, dann fangen wir damit auch gerne mal an.
Ja, tatsächlich bin ich in der Schwangerschaft auf das stille Wasser gekommen und dabei geblieben.
Tatsächlich war das dann so ein Schwangerschaftsgelüst, was dann.
Nee, es war oder? Das Sodbrennen.
Achso.
Eine Begleiterscheinung und habe ich auf still umgestellt und seitdem trinke ich nur noch still.
Ah ja, so entdeckt man dann manchmal auch neue Vorlieben. Aber
genau.
Wir sind ja auf alles vorbereitet.
Sehr gut.
Susi, ich habe mir lange überlegt, wie wir heute einsteigen möchten und ich möchte später auch noch auf deine Person zu sprechen kommen. Mhm. Aber was mich am allermeisten interessiert hat, ist, du hast dich bewusst dazu entschieden, ein Verlagsunternehmen mit zu übernehmen. Du machst das ja gemeinsam mit deiner Schwester und mit deiner Cousine.
Mhm.
Aber in der heutigen Zeit hört man ja eigentlich vermehrt, dass Print eigentlich ausgestorben ist und irgendwie gar nicht mehr so den Anklang findet. Die Druckauflagen gehen zurück. Warum hast du gesagt, jetzt erst recht?
Ja, es ist eine gute Frage. Damals, als die Entscheidung anstand, was mache ich mit meinem Leben nach dem Abi, habe ich mich, glaube ich, tatsächlich gar nicht bewusst erstmal für Print entschieden, sondern für die Werbebranche als sich. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und mich hat das schon immer total fasziniert, wie man es mit gut gestalteter und gut getexteter Werbung schafft, Menschen dazu zu bringen, was zu kaufen.
Mhm.
So, und das war ja eigentlich so der Anreiz, dadurch, dass unsere Zeitungen dann ja auch 100% werbefinanziert sind, war das eigentlich eher das Thema, was mich so gereizt hat. Und ja, deshalb habe ich mich dann auch entschieden, im eigenen elterlichen Betrieb damals die Ausbildung zur Mediengestalterin tatsächlich zu machen, um mich dann da erstmal kreativ auszuleben.
Mhm. Wie war das, im Familienunternehmen die Ausbildung zu machen? Das ist ja immer so Fluch und Segen irgendwie.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, Fluch und Segen. Damals, das ist ja 2007, also vor fast 20 Jahren, da war die Welt ja noch eine andere. Da war man, wenn man die Azubine war, noch so das unterste Glied der Nahrungskette. Ja, da hat man Kaffee gekocht und ja, alles, was so anstand. Man ist dann auch gerne mal von den Kollegen auf die Schippe genommen worden. Und das war teilweise schwierig, weil ich natürlich in irgendeiner Form die Tochter vom Chef war, wo dann auch erstmal Skepsis da war unter den Mitarbeitern. Was ist das jetzt für eine? Kann die überhaupt was? Erzählt die jetzt hier Internas nach oben weiter? Also das war zuerst, hat man gemerkt, waren die Mitarbeiter oder die Kolleginnen dann so ein bisschen verhalten. Das hat sich aber total schnell tatsächlich gedreht. Dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind, haben wir generell einen sehr engen Draht schon immer zu allen Mitarbeitern gehabt. Ich habe mich auch dann direkt mit allen geduzt und das hat dann eigentlich sehr schnell sehr gut funktioniert. Und gerade dieses Thema mit dem Duzen, das hat sich dann auch so fortgeführt, weil somit als ersten Punkt habe ich dann bei uns im Unternehmen auch die Du-Kultur eingeführt, weil ich einfach festgestellt habe, dass das Miteinander total erleichtert, da einfach auch eine andere Art der Ansprache untereinander zu finden. Mhm. Aber ja, war nicht immer leicht, konnten auch viele am Anfang nicht verstehen, gerade auch so aus dem Freundeskreis, aber ich habe den Schritt bis heute nie bereut und man muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich ganz unten angefangen habe, ich kenne alle Produktionsschritte. Also bis auf das reine technische Drucken damals kann ich alles tun. Mhm. Vielleicht nicht so gut und nicht so schnell wie die Mitarbeiter und Kollegen, aber ich kenne wirklich alles. Alle Systemanwendungen, alle Produktionsschritte, was dann auch wirklich enorm erleichtert, so das Große und Ganze zu sehen und dann auch weiterzuentwickeln.
Ja, und vor allem wahrscheinlich auch Verständnis aufzubringen für die Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Abteilungen.
Ganz genau, wenn es Probleme gibt, dass man weiß, ach ja, Mensch, das war ja tatsächlich so und das kann man vielleicht so und so lösen oder wir probieren mal einen ganz anderen Weg, gerade auch das Thema Prozessoptimierung, ja, bei uns immer aktuell und wenn man dann wirklich alle Themen kennt, dann kann man das auch viel besser gemeinsam im Team dann angehen und lösen. Mhm.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, bevor du die Ausbildung begonnen hast? Hattest du irgendwie Bauchschmerzen oder hattest du das Gefühl, dass du dich jetzt einmal mehr beweisen musst, weil du eben die Tochter vom Chef bist?
Ja, total. Also das schon. Aber es war jetzt nicht so ganz schlimm. Also man muss sich das so vorstellen, wir waren schon immer Teil des Unternehmens, meine Schwester und ich. Also meine Mama erzählt immer noch, dass sie uns damals, als wir Babys waren, wenn wir eine unruhige Phase haben, dann hat sie uns im Maxi-Cosi neben die Druckmaschine gestellt. Dieses gleichbleibende Ratter, Ratter, Ratter der Maschine, das hat uns dann immer total beruhigt und zum Einschlafen gebracht. So nach der Grundschule, die war in Sinzig, sind wir zu Fuß mittags um 12 in den Betrieb gekommen und haben dann da bis 17 Uhr, sind wir dann da rumgelaufen, haben da gespielt, die Mitarbeiter von der Arbeit abgehalten. Also wir waren schon immer Teil des Ganzen. Das heißt, grundsätzlich kannten mich ja als Person alle und ich kannte auch die meisten, aber halt in der Position des reinen Kindes. Mhm. Und dann war ich auf einmal in der Position der Kollegin und noch mehr in der Position der Tochter des Chefs. Das war am Anfang schon, hat mir das Bauchschmerzen gemacht, aber die Bauchschmerzen waren ganz schnell weg.
Mhm. Ist es dir dann irgendwann trotzdem mal passiert, dass du bei einem Kollegen oder einer Kollegin vielleicht eine größere Hürde hattest, die da irgendwie geknackt werden musste, so auch vielleicht misstrauenstechnisch?
Misstrauenstechnisch würde ich jetzt gar nicht sagen. Wir hatten teilweise schon mal das Problem oder die Herausforderung, als ich dann wirklich auch Führungsaufgaben übernommen habe, Teams geleitet habe, dass das natürlich schon mal bei dem einen oder anderen zu Verunsicherung führen kann, wenn dann auf einmal so eine mit 20, Anfang 30-Jährige einem 50-jährigen erfahrenen Mitarbeiter, Kollegen dann Denkanstöße geben möchte. Mhm. Das hat nicht jeder verkraftet. Auch wenn ich hoffe, dass ich das auf eine humane Art und Weise versucht habe, dann vorzubringen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Wenn sich Unternehmensführung verändert, dann verändert sich automatisch auch die Mitarbeiterschaft. Das sehen wir heute auch. Wir sind heute tatsächlich sehr weiblich aufgestellt, sehr jung geworden, was mit Sicherheit auch einfach an den Persönlichkeiten von meiner Schwester, meiner Cousine und mir liegt. Es muss halt menschlich funktionieren. Das war uns schon immer sehr wichtig, dass die Teams menschlich gut miteinander auskommen und ja, dadurch, glaube ich, war das dann eine natürliche Entwicklung.
Du hast gerade mir schon eine schöne Überleitung gegeben. So ein Generationenwechsel führt ja immer auch dazu, dass sich das Unternehmen einerseits verjüngt, andererseits auch nochmal ja, neu orientiert vielleicht. Was waren so die größten Hürden, die euch da begegnet sind am Anfang?
Also am Anfang muss man sagen, dadurch, dass ich eine grafische Ausbildung habe, hat mir dann mit der Zeit das Erscheinungsbild der Zeitung an sich überhaupt nicht gefallen. Ich hatte da ganz andere Ansprüche, wie das Ganze aussehen soll, fand das dann auch ganz schrecklich und habe dann relativ schnell angefangen, zum einen das Erscheinungsbild zu modernisieren, wo mein Vater dann auch erstmal gesagt hat, oh, das ist aber doch alles gut, so wie wir das machen. Mhm. Ne? Also da muss man ja dann schon auch schauen, wie bringt man sowas vor, dass das dann auch für die jetzige Generation verkraftbar ist. Weil es heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, sondern dass man einfach andere Ideen dazu hat. Und ja, das hat angefangen beim Layout tatsächlich der Zeitung, wo ich andere Vorstellungen hatte, die dann auch umgesetzt habe. Und dann auch tatsächlich bei der Weiterentwicklung der Marke, wo ich auch ganz andere Themen nochmal angehen wollte. Kernbotschaft, habe dann auch den Slogan aus Liebe zur Heimat entwickelt. Und gerade auch die letzten 10 Jahre natürlich auch maßgeblich daran beteiligt war, die Online-Kanäle aufzubauen, was ja für uns heute und auch für die Zukunft ein total wichtiger Zweig sein wird.
Mhm. Ja, das ist total wichtig, was du da ansprichst und führt uns ja auch so ein bisschen zurück an den Anfang, als ich dich gefragt habe, was dir eigentlich den Mut gegeben hat, in einer Branche Fuß zu fassen, die man vielleicht, ich sag's jetzt mal salopp, eigentlich schon tot glaubt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ja so der Schritt, den ihr jetzt da gewählt habt, richtig?
Genau, also zum einen glaube ich nicht, dass die Branche tot ist. Das ist wie so ein bisschen wie bei dem Buch. Das ist auch schon seit Jahrzehnten totgeredet, aber es gibt es immer noch und wird immer noch von sehr vielen Leuten geschätzt. So ist das bei der Zeitung auch. Ich glaube, man muss schon noch mal ein bisschen differenzieren, welche Gattung der Zeitung man wählt. Wir sind ja jetzt eine kostenlose, rein werbefinanzierte Zeitung. Wir haben konstante Auflagen. Das heißt, wir haben keine Abos, die wir verkaufen müssen. Wir kommen sozusagen ungefragt in jeden Haushalt und das auch stabil. Aber natürlich ist die Medienbranche in einem kompletten Wandel, was seit Corona nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, weil die Kostenstruktur sich einfach massiv verändert hat, was die ganze Branche dazu zwingt, ja, neue Wege zu gehen. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Werbekunden in einem Veränderungsprozess. Auch die wollen andere Werbekanäle belegen. Und da sage ich auch ganz klar, heutzutage muss man sich Multichannel aufstellen. Also man kann nicht nur Print machen, man kann aber auch nicht nur online machen. Gerade hier bei uns in der Region, wir sind ja sehr ländlich geprägt. Die Leute, die hier wohnen, die sind noch sehr konservativ. Die wollen ihre Zeitung noch lesen, wollen auch die Themen darin noch wahrnehmen. Und die lokale Information funktioniert in Print anders wie in Online. Und am Ende muss man immer die Frage stellen, welche Zielgruppe will man erreichen und daraufhin dann auch die Information ausrichten, um dann der jeweiligen Zielgruppe dann auch gerecht zu werden. Und da kommen dann halt wieder unterschiedliche Medien ins Spiel. Aber am Ende des Tages macht es der Mix, sowohl für den Leser wie auch für den Werbekunden.
Mhm. Das heißt, ihr versucht euch jetzt einfach schon breitmöglichst aufzustellen.
Genau.
Dass wir halt auch in Zukunft die Bedürfnisse der Generation erfüllen können, die jetzt halt einfach nachkommt, die ja schon deutlich digitaler auch ist und immer digitaler werden wird. Aber ich kann es total verstehen, was du sagst, dass halt dieses Informationsbedürfnis immer noch da ist und das wird auch nie weggehen. Ich glaube, der Mensch ist generell von Neugierde getrieben, im Ländlichen vielleicht noch mal einmal mehr als im urbanen Umfeld, weil im Ländlichen möchte man ja immer wissen, wer wird jetzt der nächste Verbandsbürgermeister?
Ja, genau.
Solche Themen. Ne?
Und das sind so Themen, gerade diese Kommunalpolitik oder auch, wir sind sehr stark im Bereich Lokalsport unterwegs. Das hat in Print eine total hohe Bedeutung, diese Artikel. Online, wir können es ja sehr genau auswerten, sind das aber gar nicht die Frequenzbringer. Das heißt, man muss da wirklich nochmal differenzieren. Deshalb würden wir diese Themenfelder aber auf gar keinen Fall streichen wollen, weil sie halt für Print noch eine sehr hohe Relevanz haben. Aber online stellen wir uns dann halt anders auf und generieren die Reichweite dann auch anders. Zum Beispiel mit den Themen Veranstaltungen. Jetzt kommen wir gerade aus der Karnevalszeit. Mhm. Für uns eine total wichtige Zeit. Sehen wir auch sehr stark an den Klickzahlen. Machen wir sehr viel mit Bildergalerien, mit Videoclips von allen Zügen. Das wird wahnsinnig frequentiert. Und da sehen wir dann auch, dass tatsächlich wirklich auch die ganz kleinen Veranstaltungen, die ganz kleinen Züge, wo die Leute wirklich noch total verwurzelt sind untereinander und einen ganz engen Heimatbezug haben, da gehen die Zugriffszahlen total durch die Decke als jetzt zum Beispiel in einer großen Stadt wie Koblenz.
Mhm.
Da ist das Ganze nochmal ein bisschen anonymer und das können wir halt sehr schön auswerten. Daran arbeiten wir natürlich auch ständig, um dann die Medien und Artikel, die wir pro Medien platzieren, dann auch entsprechend auszuwerten und zu steuern.
Mhm. Unternehmerisch betrachtet bedeutet das ja eigentlich auch, dass ihr es geschafft habt, neue Stellen zu schaffen und keine Stellen zu streichen, ne? Sondern ihr habt euch jetzt viel weiter aufgestellt.
Genau, also Webdienst am Wochenende online passiert 24/7.
Mhm.
Wenn wir jetzt irgendwie gerade Thema Bundestagswahl, Kommunalwahl, da wird oft bis spät in die Nacht ausgezählt. Es passiert viel am Wochenende, die Veranstaltungen, findet alles am Wochenende statt.
Mhm.
Das heißt, wir mussten uns da sehr flexible Strukturen schaffen mit Mitarbeitern aus der Redaktion, die wirklich wirklich 24/7 da zur Verfügung stehen. Klar, gewisse Sachen kann man natürlich vorplanen, aber gerade um auf die aktuellen Geschehnisse dann einzugehen. So, und gleiches dann auch fürs Layout. Werbemaßnahmen online sind ganz anders gestaltet als für Print. Auch da gilt es natürlich, die Mitarbeiter zu schulen, da auch weiterzuentwickeln und ja, uns da das Know-how aufzubauen. Und was wir aber auch wirklich gemerkt haben, das Know-how bei der Kundschaft. Wir haben halt viele Kunden im lokalen, kleinen, mittelständischen Bereich, denen fehlt einfach das Know-how. Nicht jeder hat da auch die Möglichkeit, sich eine Werbeagentur mit ins Boot zu holen, wo wir dann schon sagen, das ist dann unsere Leistung, die dahingehend zu beraten und das dann auch für die Kunden umzusetzen, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Weil nur wenn die Werbemaßnahme, egal ob jetzt in Print oder online, erfolgreich ist, nur dann bucht der Kunde ja wieder.
Ja.
Und wir fangen ja am Ende des Tages jede Woche von neu an mit unseren 12 Ausgaben. So, von daher legen wir da wirklich sehr großen Wert drauf, dass das dann auch funktioniert, um das Geschäft dann am Laufen zu halten.
Ich habe mir auf meinem schlauen Zettel hier notiert, dass ich dich noch gerne fragen wollen würde, ob es schwierig war, eine eigene Handschrift als Geschäftsführerin in einem traditionsreichen Familienunternehmen zu hinterlassen. Ich glaube, die Frage können wir beantworten mit einem, ich sag jetzt mal nein, weil wir haben schon gehört, du hast schon viel angestoßen. Aber du hast eben auch so schön gesagt, dein Papa war ja so, ja, brauchen wir das denn jetzt? Und ist das denn wirklich so notwendig? Wie war denn die Beziehung zu deinem Vater oder auch zu deinem Onkel, als ihr drei dann so nach und nach ja, die Rollen übernommen habt sozusagen?
Also da muss man wirklich sagen, wir haben unglaubliches Glück, wie mein Vater und mein Onkel den Generationenwechsel gestaltet haben. Ich weiß, das ist absolut nicht selbstverständlich. Die haben uns sehr früh Verantwortung übertragen. Die haben uns auch machen lassen, auch wenn sie nicht immer direkt begeistert waren. Das Thema Du-Kultur einführen war zum Beispiel so ein Thema, wo die überhaupt nicht wussten, was das jetzt zuerst mal soll und ob das jetzt wirklich was bringt, und fanden die ein bisschen komisch. Mussten sie dann auch ein paar Nächte drüber schlafen, aber haben gesagt, nee, ihr möchtet das gerne. Die Argumente, die ihr vorgebracht habt, die waren gut. Wir machen das jetzt einfach. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, dass die das so offen mit uns gestaltet haben. Auch jetzt seit Sommer letzten Jahres, wo wir die Geschäftsführung dann auch offiziell übernommen haben, halten die sich komplett raus. Wenn wir Fragen haben, stehen die immer zur Verfügung. Aber die lassen uns wirklich machen. Und da bin ich total dankbar für, dass das wirklich von beiden so gelebt wird. Und ich glaube, da kann ich auch im Namen von meiner Schwester und meiner Cousine sprechen. Das haben die richtig gut gemacht, auch uns die letzten Jahre da vorzubereiten. Und einen Satz muss ich aber jetzt noch zu meinem Vater sagen. Man sagt mir nach, dass ich ihm sehr ähnlich bin. Ich glaube, das ist auch so. Ich höre oft von Mitarbeitern, boah, den Satz, den hätte aber der Hermann jetzt auch 1:1 so gesagt. Von daher, ja, ich habe mit Sicherheit eine eigene Handschrift, allein schon durch die Weiblichkeit. Aber grundsätzlich sind mein Vater und ich uns wahnsinnig ähnlich.
Okay, also jetzt haben wir eben schon rausgearbeitet, das ist ja ein traditionsreiches Familienunternehmen. Ihr habt eine Leserschaft, die zum Teil auch noch sehr konservativ ist und halt auch das Gelernte einfach schätzt und gar nicht so vielleicht auch selbst offen ist für Neues. Auf der anderen Seite haben wir dann die Modernisierungsmaßnahmen von dir und von deinen beiden, ich sag's jetzt mal, Partnerinnen. Musst du dich selbst manchmal zurückziehen und nicht zu viel Neues auf einmal zuzulassen, oder findest du da für dich ganz gut einen Mix?
Das ist eine gute Frage, weil das tatsächlich ein Problem ist, was wir häufig haben. Gerade meine Schwester, meine Cousine und ich, wir sitzen oft mittags zusammen. Wir gehen mittags gerne mal zusammen eine Runde spazieren, besprechen dann Themen, entwickeln Ideen und haben auch festgestellt, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit diesem Transformationsprozess unserer Gattung beschäftigen, dass wir da viele Ideen entwickeln. Deshalb ist das für uns nichts Neues, aber wir haben auch festgestellt, dass wir vielleicht manchmal die Mitarbeiter damit überfordern, wenn ständig neue Ideen kommen, weil am Ende des Tages müssen wir die ja auch irgendwie mitnehmen, und Veränderung ist ja auch immer was, was schnell Ängste auslöst, wo wir uns dann wirklich auch ja manchmal bremsen müssen und den Mitarbeitern das dann nochmal erklären, hier, warum machen wir das so, Klar, im Moment beschäftigen wir uns nach außen sehr viel mit dem Online-Thema, was aber nicht heißt, dass das Print tot ist oder dass wir jetzt in 2 Wochen hier keine Zeitung mehr produzieren. Aber der Schwerpunkt in die Entwicklung hat sich halt verlagert und in der Kommunikation nach außen hat das halt im Moment eine deutlich höhere Gewichtung als das Print-Thema, weil das läuft halt so mit, da wird nicht mehr so viel Veränderung stattfinden. Deshalb wird das auch nicht so stark kommuniziert wie jetzt das Online-Thema. Von daher, ja, da müssen wir uns manchmal bremsen, wie schon gesagt, bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Kunden. Wenn man dann auf einmal zu viele Themen hat, die der Kunde buchen kann und man kommt dann da mit dem Bauchladen, dann funktioniert das dann auch wieder nicht, sondern man muss wirklich da genau in die Bedarfsanalyse gehen und dem Kunden dann auch tatsächlich nicht den ganzen Blumenstrauß der Möglichkeiten anbieten, sondern nur das, was dann wirklich aus unserer Sicht für ihn am meisten Sinn erstmal macht.
Hast du da vielleicht ein Erfahrungsbeispiel, auf das du dich beziehen kannst, dass du vielleicht irgendwann gemerkt hast, oh, jetzt habe ich aber eine Hürde, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich damit umgehe?
Ja, tatsächlich ist es auch das Thema der ganzen technischen neuen Produkte. Zum Beispiel eine Bannerwerbung. So, die hat keine Millimeter mehr, die wird in Pixel berechnet. So, wie sehen dann die Zugriffszahlen aus? Social Ads machen wir, also Werbung in Social Media für unsere Kunden, wo wir dann auch erstmal gemerkt haben, die Mitarbeiter verstehen das Thema einfach nicht. Die wissen nicht, wie das technisch im Hintergrund abläuft. Bei der Printanzeige haben die immer den technischen Produktionsschritt, konnten die sehen. Alles, bei was digital passiert an Werbebotschaften, sieht man ja nicht. Man kann es nicht anfassen. Das heißt, die haben dann oftmals auch gar kein Gespür dafür gehabt, sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden. Kann ich das jetzt anfassen? Jetzt habe ich da was bezahlt für x 100 Euro und ich kann es aber nicht anfassen. Ich kann es vielleicht nicht sehen. Und ich habe dann da auch vielleicht erstmal Ängste oder bin skeptisch, ob das überhaupt was bringt, ob das wirklich ausgespielt wird. Weil wenn ich bei einer Social Ad eine Zielgruppenanalyse mache, kann es ja sein, dass ich als Werbebeauftragender das selber ja gar nicht sehe, weil ich vielleicht selber gar nicht die Zielgruppe bin.
Ja.
So, und das Thema hatten wir tatsächlich schon öfter mit Kunden, die da bei uns angerufen haben und gesagt, ich habe doch da den Banner gebucht. Wo ist der denn jetzt? Ich sehe den gar nicht. Wo wir das dann erstmal erklären mussten, dass das schon richtig ist, dass er seinen eigenen Banner nicht sieht, weil er offensichtlich nicht zur Zielgruppe gehört.
Das ist ein guter Punkt. Den kenne ich aus dem eigenen Arbeitsalltag zu 100%. Und wenn es dann doch mal passiert, dass die eigenen Kolleginnen und Kollegen ins Raster fallen für die Zielgruppe, dann ist die Freude immer groß. Ah, ich sehe gerade unsere Anzeige.
Ja, genau. Ja, und das ist ja auch das Coole. In der Zeitung ist der Kunde es halt gewöhnt. Er kriegt die. Er kann durchblättern, ah, guck mal hier, da ist meine Anzeige. So, online verhält sich das halt anders, ne?
Was macht dir denn an deiner Arbeit am meisten Spaß?
Du gibst heute wieder alles. Beim Arbeiten, Organisieren, Entscheiden. Dann vergiss dabei nicht, auch dir selbst was zurückzugeben. Brodius unterstützt dich mit wertvollen Mineralien, damit du weiter Vollgas geben kannst. Kein Schnickschnack, einfach echte Erfrischung. Also, ein Schluck für dich und weiter geht's.
Spaß. Du redest so euphorisch schon, das ist schön zu hören, aber gibt es was besonders Leidenschaft in dir weckt?
Immer noch das Kreative, also ich habe noch so eine Handvoll Kunden, für die ich auch tatsächlich noch die Werbemaßnahmen selber gestalte, aus der Historie heraus, habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit für, aber ich habe auch komplett den Verkauf für mich entdeckt. Ich habe sehr, sehr viele Termine, bin sehr viel bei Kunden draußen, bei den Großkunden, bei den großen Mediaagenturen, aber auch sehr viel tatsächlich im Handwerk, im Einzelhandel, bei Industriekunden. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, da Bedarf mit den Kunden zu analysieren, Strategien zu entwickeln und die ja dann auch nachher zu konzipieren und dann teilweise dann auch selber vielleicht noch umzusetzen.
Ja, aber so Marketing und Vertrieb geht ja auch oft Hand in Hand. Du hast ja am Anfang gesagt, ne, dich hat es schon immer gereizt, wie kann ich dann was so gestalten, dass der Kunde am Ende vielleicht auch ein fertiges Produkt kauft.
Genau.
Jetzt kauft er am Ende eine Dienstleistung bei dir.
Ja.
Aber das kann ich verstehen, das geht Hand in Hand. Und
macht total viel Spaß. Ja. Gerade auch dadurch, dass man dann wirklich vom Handwerker bis in B2B-Branchen, jetzt war ich bei einem Verpackungsunternehmen oder bei einem Absaugunternehmen, die Flüssigkeiten für die Wurstverpackung herstellt. Also das sind ja dann manchmal auch so Branchen, wo ich sage, wow, krass, sowas gibt's hier bei uns in der Region, die dann teilweise Weltmarktführer sind, wo ich mir denke, ey Leute, die Leute, die jetzt hier 50 Meter im Umkreis wohnen, die haben mit Sicherheit keine Ahnung, was ihr hier macht. Und das ist einfach total spannend, weil man sehr viele kuriose Branchen dann auch kennenlernt und sehr abwechslungsreich.
Wir haben ja eben schon gehört, dass dein Beruf oder euer Beruf, eure Branche 24/7 funktioniert, auch am Wochenende. Wie organisiert ihr euch da, dass ihr das auch wirklich leisten könnt?
Wir haben da Webdienste, die da tatsächlich für eingeplant werden. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Schwester, meine Cousine und ich da selber 24/7 tätig sind. Wenn jetzt größere Themen anfallen, dann greifen wir natürlich auch ein. In der Hochwasserlage war das dann auch so, dass wir dann natürlich auch selber größere Themen dann mitsteuern und dann auch nochmal Feedback mit der Redaktion halten, wie wir uns das vorstellen, die Berichterstattung. Mhm. Gerade meine Cousine, die verantwortet den Online-Bereich bei uns, die ist da dann wirklich auch noch mehr mit eingebunden, schaut, wie sind die Stories, was hat wirklich Potenzial, Top-Story zu werden. Die ist da, glaube ich, noch ein bisschen mehr mit eingebunden. Aber ansonsten haben wir das über die Mitarbeiter, über die Redaktion wirklich sehr gut getaktet, dass wir da ja Dienste vergeben, die dann wahrgenommen werden.
Mhm. Ja, aber es ist ja auch schön, dass ihr so viel Vertrauen euren Mitarbeitenden entgegenbringen könnt, dass das so funktioniert.
Ja, also wir haben eine sehr flache Hierarchieebene. Wir haben da einen sehr engen Draht und da ist das Vertrauen einfach da. Wir haben auch viele Mitarbeiter, die wirklich schon sehr, sehr lange bei uns tätig sind und da passiert viel auf dem kurzen Dienstweg per WhatsApp, auch abends noch von der Couch. Gerade die Redakteure, die wissen auch, dass sie am Ende des Tages einen Job haben, der keine Arbeitszeitenbegrenzung kennt. Die sind da auch sehr flexibel oder da haben wir dann auch Modelle, das auszugleichen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass da auch das Verständnis dafür da ist. Wenn jetzt gerade mal irgendwie eine wichtige Story am Laufen ist, das muss dann schnell gehen. Wir hatten schon immer die Devise online first, was für die Zukunft auch ganz wichtig ist. Und online muss man schnell sein.
Mhm.
Und das versuchen wir.
Und wie gelingt es dir selbst abzuschalten? Also, ne, das ist jetzt die eine Sache, dass man sagt, ich habe jetzt Feierabend, aber Feierabend im physischen Sinne bedeutet jetzt vielleicht nicht, dass man im Kopf Feierabend hat, sondern man rattert ja dann vielleicht auch nochmal.
Ja, das bekannte Kopfkino, das habe ich natürlich auch. Ich versuche das durch Sport auszugleichen, dann entweder abends nochmal eine halbe Stunde aufs Laufband oder jetzt, wenn das Wetter besser wird und ich nachmittags keine Termine mehr habe, dann ziehe ich mir tatsächlich auch in der Mittagspause schon mal die Laufschuhe an und bin mal eine Stunde unterwegs. Wir haben Gott sei Dank auch Duschen in der Firma, das geht dann alles, aber ganz abschalten kann man es natürlich dann trotzdem nicht, aber ich muss auch sagen, die Kinder sind dann doch auch eine große Ablenkung.
Mhm.
Dadurch sind die Themen dann nicht aus dem Kopf raus, aber man hat dann halt einfach andere Themen. Die fordern einen ja dann auch, wenn man nach Hause kommt, Mama, Mama, Mama.
Mhm.
Man kriegt nochmal 10.000 Wörter ins Ohr gedrückt in 5 Minuten. und spielt dann noch was, macht Hausaufgaben. Das ist dann natürlich auch eine totale Ablenkung dann auf der familiären Seite.
Mhm.
Das hilft dann auch.
Ablenkung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können wir auch, glaube ich, ganz offen sagen, dass das vielleicht auch manchmal eine Herausforderung ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Du hast auf der einen Seite Mitarbeitende, die vielleicht auch manchmal das Bedürfnis haben, ich brauche dich nochmal oder hier oder da. Kundschaft, die anklopft und sagt, wie sieht's da aus, wie sieht's hier aus. Dein Mann ist ja auch Unternehmer, ist auch viel unterwegs, hat mehrere, ich sag jetzt mal Gastronomiebetriebe, die er leitet. Wie funktioniert das bei euch in der Familie?
Ja, das funktioniert viel auf Zuruf tatsächlich. Also wir versuchen das immer schön zu planen und stellen dann fest, das klappt ganz oft, aber das klappt halt auch ganz oft nicht.
Mhm.
Weil gerade mit den Kindern hat man natürlich auch viele Unabwägbarkeiten. Gerade jetzt in der Winterzeit Krankheiten, Personalmangel in der Kita, Schulferien, wo wir uns jetzt mit auseinandersetzen können. Das läuft eigentlich so, wie es damals bei mir auch schon lief. Die Kinder sind halt dann auch mal oft mit im Betrieb. Also so wie meine Schwester und ich früher bei uns im Betrieb rumgelaufen sind, laufen jetzt meine Kinder rum. Die kennen auch alle.
Mhm.
Und die haben in meinem Büro ihre Malecke, ihre Spielsachen. Die sind dann auch schon mal bei meiner Schwester. Also die machen dann Büro-Hopping.
Ja.
Jeder macht dann mal eine Stunde. Und in der anderen Zeit können dann alle anderen in Ruhe arbeiten. Aber ja, das hat sich halt so eingefunden. Damals, als sie noch ganz klein waren, war es dann natürlich einfacher, weil die noch nicht so viel Aufmerksamkeit dann eingefordert haben. Aber ich saß auch schon mit meiner ältesten Tochter, ich weiß es noch, im Tragetuch. Da wollte ein Kunde unbedingt, es war ein großer, wichtiger Kunde, sich nochmal vorbeikommen, um irgendwas zu besprechen. Ich sag so, ja gut, ich habe aber hier mein 10 Wochen altes Baby. Das muss ich aber dann irgendwie mitbringen. Ja, ist kein Problem. Ja, dann habe ich mir die ins Tragetuch gepackt und dann saßen wir da beim Kunden. Das sind halt so Sachen, die laufen dann im Familienbetrieb so. Aber ja, bisher haben wir es immer geschafft, dass das alles unter einen Hut zu bringen war. Wir können ja dann auch noch auf die Oma zurückgreifen. Wir haben noch eine Kinderfrau, die einmal die Woche kommt. Aber ja, die Kinder sind halt bei meinem Mann genauso dann auch schon mal mit im Betrieb und malen dann dort oder halt bei uns.
Hattest du irgendwann das Gefühl, dass du dich zwischen Karriere und Familie entscheiden musst?
Entscheiden müssen will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe natürlich Momente gehabt, wo es mir hier stand. Ne? Also wo ich dann gesagt habe, boah, jetzt reicht's mir aber oder jetzt kann ich einfach auch nicht mehr, weil man hat dann schon phasenweise das Gefühl, man sitzt ja eigentlich immer zwischen den Stühlen. Man wird den Kindern nicht gerecht, man wird dem Job nicht gerecht, dem Haushalt sowieso nicht und ja, dem Familienleben, dem Mann vielleicht auch nicht, aber ich habe mir einfach abgewöhnt, dass ich die Erwartungshaltung an mich selber habe, dass ich einfach alle Erwartungen erfüllen muss oder auch alle normalen gesellschaftlichen Erwartungen, wie es vielleicht bei Familien ist, wo die Frau nur halbtags arbeiten geht, so ist es halt bei uns nicht. Wichtig ist mir, dass die Kinder das verstehen, dass sie sich auch wohlfühlen im Betrieb und dass das für die normal zum Leben dazugehört, so wie es für uns früher auch war, weil ich glaube nicht, dass uns das geschadet hat. Also ich hatte eine wundervolle Kindheit und ja, da machen, glaube ich, die Familien einfach das Maß an einer glücklichen Kindheit an unterschiedlichen Faktoren fest. Und für meine Maßstäbe war das sehr schön. Und die gleichen Maßstäbe habe ich halt jetzt auch für meine Familie. Die sind aber dann nicht unbedingt deckungsgleich mit allen Familien.
Das ist so ein Punkt, den hast du jetzt so schnell formuliert, aber ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja ganz oft das Bedürfnis, dass wir nach außen hin alles perfekt machen müssen. Die anderen Mütter, die schaffen das auch, dann muss ich das jetzt auch schaffen. Bei denen funktioniert es, dann muss das bei uns auch funktionieren. Und dass du für dich erkannt hast, zu sagen, naja, also erstmal muss ich es ja mir recht machen und nicht anderen Müttern oder anderen Geschäftspartnern.
Genau. Das ist ja auch so ein Thema, was gerade über die sozialen Medien ja auch sehr falsch verbreitet wird, was man als Frau, Mutter, Selbstständige ja alles zu tun hat. Aber wie bitte soll das in 24 Stunden passen? Keine Ahnung. Also bei mir passt es nicht rein. Von daher ja, versuche ich mich davon zu befreien einfach. Und ich muss aber auch wirklich sagen, großes Kompliment an der Stelle auch an meine Schwester und meine Cousine. Die helfen mir gerade, was die Kinder angeht, da auch sehr. Wenn ich jetzt beim Kunden sitze, die Kita ruft an und sagt, hier, bitte abholen, da ist irgendwas im Busch. Dann weiß ich, ich kann die jederzeit anrufen. Wir haben Kindersitze im Betrieb, die schnallen die sich gerade ins Auto und dann düst einer von beiden los und holt die Kinder ab. Also das ist dann auch wirklich wieder ein großes Fund des Familienunternehmens, dass man da zusammenhält und ja, versucht das dann gemeinsam irgendwie alles zu leisten.
Ihr seid auf alles vorbereitet. Also ne, wie viele Betriebe kennen wir, in denen Kindersitze zur Verfügung stehen, weil ihr einfach vorbereitet seid, dass das halt eben auch mal sein kann.
Ja, das ist auch so und tatsächlich ist das auch was wir nicht nur meinen Kindern zur Verfügung stellen, sondern wir haben auch oft Mitarbeiter, die sagen, boah, jetzt sind Ferien, die Ferienfreizeit geht aber nur von dann bis dann, ich bringe jetzt meine Tochter mit. Und dann geht schon eher das Telefonieren los. Ach, wer kann denn sein Kind auch mitbringen? Weil dann zwei Kinder können wieder miteinander spielen. Dann funktioniert das auch wieder besser. Ne? Also die Möglichkeiten geben wir dann den Mitarbeiterinnen auch, ja, das dann auch mal umzusetzen. Klar geht das jetzt nicht, dass jeder immer seine Kinder mitbringt, vollkommen klar. Aber wir sind sehr gut da drin, Notfallpläne zu schmieden und da spontan ja einfach zu reagieren.
Finde ich aber sehr schön zu hören, dass da wirklich irgendwie an alle gedacht wird, an alles gedacht wird. Und ich glaube, das ist auch was, was eure Mitarbeitenden dann bestimmt auch sehr an euch wertschätzen, dass da eben diese Flexibilität und diese Bereitschaft herrscht. So, hey, uns ist durchaus bewusst, nicht nur wir haben eine Familie, sondern du hast auch eine Familie.
Genau.
Und darauf kommt es an. Ich glaube, das ist nicht bei jedem Arbeitgeber selbstverständlich.
Mit Sicherheit nicht. Je größer der Arbeitgeber, desto schwieriger wird das mit Sicherheit. Mhm. Und wir haben auch wirklich festgestellt, das ist eine wahnsinnige Mitarbeiterbindung. Wir haben auch, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind sehr weiblich aufgestellt. Damit einher geht dann auch, dass wir viele Teilzeitkräfte haben, viele Muttis, wo sich auch ständig das Arbeitszeitmodell irgendwie ändert. Und da geht das auch tatsächlich nur so. Haben aber auch die Erfahrung gemacht, gerade die Muttis, die sind top strukturiert, die sind sehr effizient, die kloppen ihre Arbeit durch. Also das sind sehr treue, sehr, sehr hart und gut arbeitende Mitarbeiter, auf die wir ja auch auf gar keinen Fall verzichten wollen. Aber da muss man halt auch so Themen dann möglich machen.
Mhm. Und vielleicht nimmt der oder die ein oder andere Entscheiderin ja aus der Folge hier heute auch was mit. Und
ja, das würde ich mir sehr wünschen.
Gibt auch anderen Muttis die Chance, sich da beruflich zu orientieren.
Ja.
Jetzt haben wir über sehr viel chaotischen Alltag gesprochen und über Ausnahmesituationen. Aber wie ist denn so ein typischer Alltag bei dir?
Ja gut, den Ersten Weltkrieg, den habe ich ja morgens zu Hause dann schon überstanden. Klar, ich stehe früh auf, mache die Kinder fertig, bringe die meistens dann zur Schule, Kita, bin kurz vor 8 im Büro, ziehe mir dann erstmal meinen ersten Kaffee und schaue. Meistens bin ich tatsächlich viel auf Terminen hier in der Region und nachmittags irgendwann, je nachdem, wer Kinderdienst hat, ob das mein Mann, die Oma, die Kinderfrau oder ich bin, geht's dann zwischen 3 oder halt 17 Uhr dann wieder nach Hause.
Mhm. Also Kinderdienst finde ich gerade so schön formuliert und dass dein Mann da ja auch eine Rolle spielt.
Ja.
Das heißt, der muss auch ran.
Der muss auch ran. Er hat in der Regel den Montag. Montag ist bei mir mal ein sehr stressiger Tag, Anzeigenschluss, da kommt viel kurzfristig, da ist viel zu regeln. Von daher hat er den Montag und das muss ich aber auch sagen, klar, wir schieben das dann mal, je nach Anforderungen, aber das klappt auch sehr gut, hat sich total etabliert und sowohl bei ihm wie auch bei mir sitzen wir auch in Teams-Meetings schon mal mit einem Kind auf dem Schoß dann halt da, ne? Wir versuchen, so bei internen Meetings ist das ja auch kein Problem, kennen auch alle schon, was dann da in die Kamera gewinkt wird. Mhm. Wir versuchen das natürlich bei Kundenterminen zu vermeiden. Aber auch da kann es ja sein, dass dann mal gerade einer rein, Mama, ich muss auf Toilette, ich habe Hunger, Durst, keine Ahnung, bin hingefallen, dass das halt kommt, ne?
Mhm. Wie funktioniert das bei euch beiden? Du hast ja vorhin auch gesagt, man kann nicht immer allen gerecht werden. Manchmal wird man den Freundinnen nicht gerecht, den Kindern gegenüber nicht gerecht, der Arbeit, aber auch dem Partner. Jetzt seid ihr beide selbstständig, beide Vollzeit selbstständig. Habt ihr klare Regeln?
Nein, das lässt sich bei uns auch schlecht handhaben, dadurch, dass wirklich viel sehr individuell ist. Mal kommt er spät nach Hause, mal komme ich spät nach Hause, weil ich natürlich auch viele Veranstaltungen habe, die ich dann auch mal abends wahrnehme. Ich sag mal so, Regeln haben wir eigentlich für die Rituale der Kinder dann nochmal, wenn es um die Bettgehzeit geht, unsere Kinder gehen früh schlafen. Das war uns auch sehr wichtig, um für uns einfach irgendwann auch mal Feierabend zu haben, um runterzukommen. Also wir gehen mit denen um 7 eigentlich hoch, dann gibt's noch eine kurze Geschichte, die wir vorlesen, kurze Kuscheleinheit, aber das ganze Thema ist bis spätestens 7:30 auch dann erledigt und dann schlafen die auch. Und dann haben wir dann nochmal Zeit für uns, um Themen zu besprechen. Wir haben natürlich auch viele gleiche Probleme, wo es dann schön ist, wo man dann drüber sprechen kann oder sich mal einen Rat einholen kann. Und dann gehen eigentlich relativ früh bei uns die Lichter aus. Ja, das Pensum ist dann doch sehr hoch und
Was gibt dir Kraft, wieder in den nächsten Tag durchzustarten? Hast du da Routinen oder Rituale entwickelt, die dir helfen?
Der Sport. Mit Sicherheit, einfach um körperlich fit zu sein. Und das hilft mir auch wirklich geistig nochmal den Kopf frei zu kriegen. Und dabei kann ich auch sehr gute Ideen entwickeln beim Laufen. So Routinen tagsüber habe ich sonst eigentlich nicht. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist, dass ich abends so einen Schlafguttee trinke. Ich glaube zwar nicht, dass der jetzt so an sich von den Inhaltsstoffen viel bewirkt, aber es ist ja auch wieder alles Routine. Wenn man dran glaubt, dann hilft es einem dann auch nochmal runterzukommen und
Und wenn ihr Freizeit genießen könnt, was macht ihr da? Komisches Wort.
Ja. Nein, wir sind tatsächlich viel draußen. Mhm. Unsere Kinder sind das auch gewöhnt, dass wir gerne wandern gehen, gerne Fahrrad fahren gehen. Die haben einen unglaublich hohen Bewegungsdrang. Die brauchen das auch, um müde zu werden. Also die brauchen die körperliche Auslastung. Deshalb sind wir viel draußen. Machen es dann auch schon mal so, dass wir die Kinder aufs Fahrrad setzen und wir laufen. Mhm. Um dann halt gemeinsam irgendwie Sport zu machen. Und ja, also wir sind viel draußen unterwegs, in der Eifel wandern, gastronomische Konzepte schauen wir uns gerne an, andere. Echt? Ja. Und essen uns dann gerne durch, kochen auch viel. Ja.
Mhm. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz zurück zum Mama-Sein im Berufsalltag. Mhm. Vielleicht gar nicht mal runtergebrochen auf die Selbstständigkeit. Gibt es einen Rat, den du anderen Frauen mitgeben würdest, die sich vielleicht oft hin und her gerissen fühlen zwischen Karriere und Familie?
Ich glaube, der wichtigste Rat ist, macht euch nicht verrückt. Ich glaube, heutzutage als Mama wirst du schon in der Schwangerschaft komplett kirre gemacht, was du essen sollst, wie viel du schlafen sollst, was du noch trinken darfst. Sollst du Sport machen? Ja, nein, aber dann nicht zu viel, dann den falschen Sport. Und das zieht sich komplett durch. Ich glaube schon, dass Familie und Beruf sehr gut vereinbar ist. Man muss ja nicht direkt Vollzeit einsteigen. Also wir haben auch viele Muttis, die vorher Vollzeit bei uns beschäftigt waren, dann in die Familienphase gekommen sind und dann sagen nach einem Jahr, ich will wieder anfangen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das gestemmt krieg. So, und dann fangen die halt auch mal mit 15 Stunden an. Mhm. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das dann jeder Arbeitgeber mitmacht, weil es natürlich auch ein hoher verwaltungstechnischer Aufwand dann dahinter steht und man natürlich auch schauen muss, wie es in den betrieblichen Ablauf reinpasst. Aber mein Rat wäre wirklich erstmal langsam anzufangen und das dann sukzessive dann auszuweiten. Ich habe aber auch festgestellt, dass viele sehr, sehr froh und dankbar sind, wenn sie neben dem Mama-Sein auch mal wieder Frau und Karrierefrau sein dürfen, weil so gern wir oder auch ich in meiner Mama-Rolle bin, ich bin ja nicht nur Mama. Mhm. Und irgendwann sind die Kinder ja auch mal aus dem Haus. Dann bin ich ja gar keine Mama mehr.
Dann hast du keine Identität mehr.
Ja, genau. So, und ich glaube schon, dass man auch selber glücklich sein darf, wenn man nicht nur Mama sein möchte, sondern wenn man darüber hinaus auch Karriere machen möchte. Und das lässt sich auch als Mama sukzessive wieder durchstarten.
Mhm. Nochmal zurück zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, dass du auch Müttern die Chance gibst, mit 15 Stunden erstmal einzusteigen. Das finde ich ganz schön zu hören, weil ich glaube, dass das wirklich selten ist, dass man so viel Entgegenkommen vom Arbeitgeber spüren darf als Mutter. Wie kommt das bei dir, dass du das so handhabst?
Ja, für viele ist es auch tatsächlich gar nicht anders darstellbar. Also du musst ja auch erstmal die Betreuungsmöglichkeit überhaupt haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben viele Mitarbeiterinnen auch im A-Gebiet, wo dann noch nicht alle Kitas stehen. Das heißt, die kriegen einfach auf Teufel komm raus keinen Kita-Platz, weil keiner da ist. Mhm. So, und dann hast du als Mutter mit einem Kita-Kind jede Woche irgendein anderes Thema. So, dann hast du erstmal die ersten 2 Jahre, bist du ständig krank. Dann auch ganz oft das Thema Personalmangel, weshalb du dann dein Kind dort nicht abgeben kannst oder früher abholen musst. Das heißt, ständig klingelt das Telefon. Das haben wir auch oder habe ich auch selber, dass wir da jede Woche oder ja, jetzt nicht jede Woche, aber wirklich regelmäßig Herausforderungen haben, weil die Betreuung nicht funktioniert. Wo ich selber sagen muss, wenn ich Arbeitnehmer wäre, dann wäre ich ein No-Go, weil man das ja eigentlich auch keinem Arbeitgeber dann erzählen kann, dass das jetzt die dritte Woche in Folge ist, weshalb ich jetzt zu Hause bleiben muss oder einen Kindkranktag in Anspruch nehmen muss, weil wir mal wieder Magen-Darm haben. Mhm. Von daher ist es bei uns halt sehr, sehr gut, dass ich das Thema selber habe und dadurch natürlich dann auch ein anderes Verständnis auf der anderen Seite habe, weil am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot. Ich will ja die Arbeitnehmerin haben. Aber dann muss ich halt auch bereit sein, da gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Die haben alle Homeoffice bei uns, können alle von zu Hause aus dann weiterarbeiten und machen das auch wirklich mit einer totalen Bereitschaft. Und das ist halt super viel wert.
Ist dir das auch selbst mal begegnet, dass du dafür vielleicht auch Kritik geerntet hast? So, ja, guck mal, jetzt hat sie 2 kleine Kinder und geht immer noch so für arbeiten.
Das schwingt natürlich latent immer mal irgendwo mit. Ich höre das in Bewerbungsgesprächen ganz oft. Ich hatte ja jetzt nur eine sehr kurze Elternzeit bei beiden Kindern. Und wenn ich dann in Bewerbungsgesprächen da sitze, höre ich ganz oft, ja, dann war ich erst mal 3 Jahre oder 6 Jahre zu Hause, weil ich setze ja kein Kind in die Welt und kümmere mich dann nicht drum. Ich kommentiere das dann nicht, weil die meisten meinen das A nicht böse und wissen ja gar nicht über meine familiäre Situation Bescheid. Wo ich mir dann aber schon manchmal denke, okay, bist du jetzt eine schlechte Mutter, weil du das jetzt ganz anders gemacht hast? Und das sind dann so Aussagen, ja, wo ich mir dann schon denke, das ist gesellschaftlich dann vielleicht auch nicht immer richtig, weil nur weil man dann arbeiten geht, zum einen müssen es ja auch viele, es kann sich halt auch schlicht und ergreifend nicht jeder leisten, so lange zu Hause zu bleiben. Und ich glaube nicht, dass nur weil man dann arbeiten geht, heißt, dass man sich ja nicht mehr um sein Kind kümmert. Ja. Also gerade dieser eine Satz ist was, das höre ich regelmäßig und ja, ich kommentiere das dann nicht groß, ich denke mir dann meinen Teil. Wie gesagt, ich habe mich ja davon befreit, zu sehr auf das zu hören oder zu sehr auf die Maßstäbe zu achten, die dann andere an sich haben.
Aber ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Zum einen ist es vielleicht auch so bei, du hast dich jetzt sehr auf Frauen bezogen in Vorstellungsgesprächen. Also ich gehe mal davon
aus. Von den Männern habe ich das noch nicht gehört.
Genau, dass die 3 Jahre in Elternzeit waren. Nee, aber dass das ganz oft halt, wie gesagt, von den Frauen irgendwie noch erwartet wird, dass die halt im Zweifelsfalle es selbst vielleicht einfach nicht besser wissen, dass sie ja eigentlich schon das Recht haben zu sagen, ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich arbeiten gehe, sondern dadurch kann ich meiner Familie einen anderen Standard vielleicht erlauben. Und dann hast du ja darauf aufbauend auch gesagt, es gibt Familien, die können es sich schlicht und ergreifend einfach nicht mehr leisten, dass ein Gehalt einfach wegfällt. Und wir sind, ich glaube, durch unsere Großeltern und unsere Eltern immer noch geprägt, dass wir es kennen, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Familie und den Haushalt und der Mann geht raus und erwirtschaftet das Geld. Was viele dabei irgendwie vergessen, ich behaupte, es gibt sehr wenig Männer, die heute in der Lage wären, mit einem Gehalt ihre ganze Familie zu versorgen.
Das wird so sein, ja.
Ohne, dass man Abstriche machen muss. Ne? Also früher war es mit einem Gehalt möglich, 2 Kinder zu haben, ein Haus zu haben, in Urlaub zu fahren, eine gute Ausbildung zu genießen. Das geht ja gar nicht mehr.
Nein, und auch das Anspruchsdenken hat sich ja auch verändert. Ja. Ne? Dann wollen ja die ganzen digitalen Geräte noch angeschafft werden. Man hat nicht nur einen Fernseher, sondern mehrere Fernseher. Man hat auch nicht nur ein Auto, sondern mehrere. Also der ganze Wohlstandsgedanke hat sich ja auch verändert. Und das ist heute einfach nicht mehr darstellbar mit einem Gehalt. Und als Frau ist das natürlich auch ein großes Risiko. Die Ehen halten ja auch nicht mehr, wie zu der Generation unserer Großeltern war Scheidung ja undenkbar. Ich glaube, ich habe letztens mal gelesen, 50% der Ehen werden geschieden. Das heißt, auch unter dem Aspekt ist es vielleicht nicht verkehrt, als Frau sein eigenes Standbein zu haben. Ohne dass ich jetzt irgendwie...
Nee, also im Himmels Willen, wir könnten da jetzt mit Sicherheit ein riesengroßes Fass draus machen, warum Ehen damals länger gehalten haben und heute nicht mehr so, Stichpunkt Abhängigkeit. Aber du hast es ja schön auf den Punkt gebracht. Also als Frau möchte man ja vielleicht auch wieder eine eigene Identität haben und nicht nur als Mutter identifiziert werden.
Genau.
Das ist ja viel, viel mehr. Jetzt mal ganz salopp gefragt, was wünschst du dir denn für die Zukunft, wenn du die Aspekte jetzt alle mal zusammenführst? Ne? Also als Mutter und Geschäftsführerin.
Ein bisschen weniger Druck vielleicht. Wir sind ja im Moment in einer sehr krisengeplagten Zeit. Das merkt man dann natürlich im Business sehr intensiv. Durch Kostenstrukturen, Umsatz, Erlöse haben sich die Zeiten einfach die letzten 5 Jahre stark verändert, was dann im Betrieb natürlich zu Umstrukturierungen und gewissen Themen einfach führt, die dann aber ja auch genauso, wir haben es ja gerade schon gesagt, wirtschaftliche Situationen in Familien, Betreuungssituationen, auch so ein Thema, Dauerbrenner. Was ich mir wünsche, ist tatsächlich, ich hätte gern nochmal so ein Jahr mit keinen Krisen, wie es vor Corona war, so einfach so ein langweiliges Jahr, wo weltpolitisch nichts passiert, wo es keine große Krise gibt, wo man einfach mal sich auf das konzentrieren kann, was man gerne macht, mal in Ruhe am Konzept weiterarbeiten kann, mal in Ruhe auch mit der Familie mal klarkommt, sich auf die Rahmenbedingungen verlassen kann, der Betreuungssituation, zum Beispiel in der Kita. Das würde ich mir eigentlich wünschen.
Wie realistisch schätzt du ein? Das ist
ja gar nicht realistisch, aber du hast mich ja nach einem Wunsch gefragt. Also ich glaube, wenn wir eins gelernt haben die letzten Jahre, ist das das Krisenmanagement und dass die Krise zur Dauersituation geworden ist. Also dafür hatten wir jetzt einfach zu viele Themen in den letzten Jahren. Aber das ist natürlich alles sehr schnelllebig geworden. Und man hat irgendwie immer so das Gefühl, man hechelt hinterher. Ich würde mir gerne noch mal ein bisschen mehr Ruhe wünschen, um einfach auch mal ein bisschen mehr wieder mit den Gegebenheiten, die man hat, sich drauf zu verlassen. Die bleiben jetzt mal ein halbes Jahr so. Mhm. Man kann mal in Ruhe entwickeln, was man denn jetzt mal weitermacht.
Mhm. Und glaubst du, dass du auf die nächsten Jahre schon gut vorbereitet bist? Fühlst du dich dem gewappnet?
Dadurch, dass wir jetzt die ganzen Krisen haben, auch war das auch ein Punkt, was damals mein Vater und mein Onkel gesagt hat, als sie die Geschäftsführung an uns übergeben haben. Wir haben die Finanzkrise mitgemacht, wir haben Corona mitgemacht, wir haben den Start vom Ukraine-Krieg mitgemacht, die ganzen Lieferproblematiken, die wir hatten, und da hatten wir echt große Probleme. Das haben wir alles mitgemacht, auch alles schon in Verantwortung im Unternehmen mitgemacht. Von daher sind wir so krisenerprobt, dass ich jetzt keine Sorge habe, dass da jetzt die nächsten Jahre noch irgendwas kommen könnte, was wir so in der Form noch jetzt so noch gar nicht hatten. Mhm. Ja, glaube ich, können wir schon die Selbstsicherheit haben, dass wir gelernt haben, auf Krisen zu reagieren, was glaube ich auch ein großer Punkt ist, wenn man nur in satten, langweiligen, gut laufenden Jahren unterwegs ist, dann kann man das gar nicht. Dann hat man die Resilienz gar nicht, so ein Unternehmen zu führen. Und wir hatten jetzt sehr viele Krisen, sind da sehr gut durchgekommen. Von daher, glaube ich, haben wir das richtige Handwerkszeug, um da auch die nächsten Jahre gut bestehen zu können.
Mhm. Liebe Susi, ich glaube, mit dem Blick in die Zukunft würde ich fast das Ende unseres Gespräches einleiten wollen, weil ich glaube, wir ganz, ganz viele spannende und wichtige Themen schon besprochen haben, die, glaube ich, sehr, sehr viele Impulse gesetzt haben und zum Denken anreden. Und ich hoffe, dass hier heute viele Leute etwas mitnehmen können. Aber dazu später gerne mehr. Bevor ich dich jetzt gehen lasse, muss am Ende jeder Folge ein Gast durch meine Schnellfragerunde durch.
Okay.
Und wenn du dich bereit fühlst, dann fangen wir gerne an.
Ja, ich bin bereit.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Stadt oder Land leben?
Land.
Sommer oder Winter?
Beides.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumer oder Realist?
Realist.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Weltreise oder Heimaturlaub?
Auch beides.
Vulkanbier oder Rodius Mineralwasser?
Das hängt von der Tageszeit ab. Kein Bier vor vier.
Das ist typisch Susi.
Oh je, ja, ich glaube, ich bin ein sehr kreativer, optimistischer, mein Mann würde jetzt sagen, redseliger Mensch. Ja, ich glaube auch sehr lustig. Also Humor ist mir sehr wichtig, ja.
Vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Das Gespräch mit Susi heute ist in eine ganz andere Richtung verlaufen, als ich es ursprünglich erwartet habe. Ich war eigentlich fest darauf eingeschossen, dass wir heute über ihr Berufsleben im Verlag sprechen, wie sie das handelt, dass es eben eine Branche ist, die, wie ich ja anfangs auch gesagt habe, vom Aussterben bedroht ist. Irgendwie redet niemand mehr über Print, alle reden über digital, niemand redet mehr über Zeitungen, alle reden nur noch über Insta oder andere Social-Media-Plattformen, die es so gibt. Und ich glaube, sie hat uns relativ schnell eines Besseren belehrt. Wir haben, glaube ich, alle relativ schnell verstanden, dass sie das anders sieht. Zu Recht, hat gute Argumente vorgelegt, warum Print eben noch nicht ausstirbt und Print immer noch allgegenwärtig ist. Dass es halt nur vielleicht zum Teil in manchen Zielgruppen eine Verschiebung der Plattform gibt, aber das Interesse ja immer da sein wird. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich bei Susi besonders beeindruckend finde, wie sie diesen Balanceakt zwischen Karrierefrau und Mama sein handelt und dass wir da auch viel über die weibliche Identität sozusagen gesprochen haben, dass sie gesagt hat, in unserer Gesellschaft geht es ja immer nur darum, dass du Mutter bist, aber ich bin noch viel mehr als Mutter. Ich war ja vorher auch eine Frau und ich möchte diese ja auch immer noch sein. Und dass sie nicht nur für sich einen Weg gefunden hat, das Ganze unter einen Hut zu bringen, Geschäftsfrau und Mama sein, was natürlich aus Geschäftsführerebene vielleicht immer ein bisschen einfacher ist als Arbeitnehmer. Und dass sie es aber als genauso wichtig ansieht, auch ihren Mitarbeiterinnen diese Freiräume bieten zu können, diese Möglichkeit bieten zu können. Am besten, glaube ich, fand ich die Situation, als sie gesagt hat, ich wäre eine No-Go-Arbeitnehmerin. Das fasst es unfassbar schön zusammen und ich glaube, es gibt viele UnternehmerInnen, die sich da noch eine Scheibe abschneiden können und dass das genau die unternehmerische Einstellung ist, die wir in der Zukunft auch weiterhin brauchen werden. Was ich noch ganz spannend fand, war eben dieser Spagat, den sicher jetzt vorrangig viele junge Frauen gegenüberstehend sehen. Was möchte ich denn eigentlich sein? Möchte ich Karrierefrau sein oder möchte ich Mutter sein oder werden? Und ich glaube, Susi hat gezeigt, dass beides möglich ist. Vielleicht mit Verzicht auf der einen und auf der anderen Seite. Natürlich, das geht immer damit einher. Jeder Bereich bringt seine Verantwortung mit sich, sei es das Muttersein oder das Unternehmerinsein. Aber es ist beides möglich. Wir müssen nur endlich bereit sein, da auch Kompromisse einzugehen.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.